1995 nach Christus. Ja.
Und die Bibel berichtet ebenfalls von einem Fest zu so einer Art Gemeindegründung im Alten Testament. Das war nämlich der Bau und die Einweihung des Versammlungshauses des damaligen Volkes Gottes im Jahre 959 vor Christus. Dem ersten Tempel. Der König Salomo hatte den gebaut, sein Vorfahr, der David, der hat die Baumaterialien gesammelt. Vorher hatten sie nämlich nur ein Zelt zum Gottesdienst feiern. Könnt ihr euch vorstellen, das war irgendwie nicht so cool. Und wir finden diesen Bericht in 2. Chronik, Kapitel 5 bis 7. Und da werde ich immer mal wieder was draus vorlesen. 2. Chronik 5 bis 7. Ein Parallelbericht gibt es auch noch in 1. Könige 6 bis 8. Und da wollen wir mal so gucken, was wir... Mal schauen, ob ich das noch verstehe, wie das geht. Das müsste schon gehen, ne? Genau. Ja, was wir gemeinsam haben. Ne? 959 vor Christus, der Tempel in Jerusalem, und 1995 bis 2025, unsere Feier heute, Gemeinde im Stauferpark. Ja, großes Fest haben wir gefeiert gestern. Mit richtig gutem Essen, richtig guten Beiträgen, richtig guten Gesprächen. Es war super. Einige Leute wollten gestern Abend gar nicht gehen. Ne? Es war klasse. Ja, dann lese ich mal aus 2. Chronik 5,3, 959 vor Christus. So versammelten sich alle Männer Israels bei König Salomo zum Fest im Monat Etanim. Das ist der 7. Monat. Eine riesige Menschenmenge war zusammengeströmt, von der Grenze Hamats bis zum Bach von Ägypten. Und am 8. Tag fand eine Abschlussfeier statt, denn die Einweihung des Altars und des Laubhüttenfestes, des damaligen Gemeindehauses, waren jeweils 7 Tage lang gefeiert worden. Okay, die haben richtig gefeiert. Am Ende dieser Feier schickte Salomo das Volk wieder nach Hause. Und das haben wir ja gestern auch gemacht. Wir sind dann nach Hause gegangen, nachdem wir eine herrliche Feier gefeiert haben. Richtig mit großer Freude. Das dürfen wir. Und da freut sich der Herr mit uns, wenn wir uns an ihm und seinem Werk unter uns erfreuen. Ja, und auf dieser Feier, 959 vor Christus, da gab es auch Vorträge und Beiträge. Da hat nämlich der König Salomo eine Rede gehalten. Und das war, was wir gestern von dir gehört haben, eine Geschichtsrede. Wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute stehen? Was ist in diesen Jahren passiert? Wie sind die damals zu dem Tempel gekommen? Und bei uns, wie sind wir zur Gemeinde im Stauferbach gekommen? Und was ist in diesen 30 Jahren passiert? Im Kapitel 6 erzählt er davon, wie schon sein Vater David den Tempel bauen wollte und die Materialien zusammengesucht hat und wie Gott diesen Plan verwirklicht hat, weil er nicht nur ein Plan von David und Salomo gewesen ist, sondern es war ein Plan Gottes. Und es war Gottes Wille, dass dieser Tempel gebaut wurde vor 3000 Jahren. Und 1995 hatte Gott auch einen Plan, nämlich eine Gemeinde im Stauferpark. Und er gab diesen Plan in die Herzen der Gründer. Und durch die Hilfe von Gott kam dieser Plan zur Verwirklichung. Und deswegen sind wir heute hier. Und wir dürfen jetzt schon 30 Jahre Gemeinde im Stauferpark feiern. Und diese Geschichte hat Angelika gestern ja schon erzählt. Und die Geschichte sehen wir auch in den Bildern und diesen Collagen, die du noch vorbereitet hast, die gestern schon an den Wänden hingen. Ich hoffe, ihr hängt die nochmal auf. Da waren ganz tolle Bilder dabei. Das ist einfach, das wärmt das Herz zu sehen. Die Kreativität, die ihr als Gemeinde habt und die ganzen Aktionen, die ihr gemacht habt und was da alles schon gelaufen ist in diesen 30 Jahren. Das ist ermutigend. Wirklich toll. Und dann die Fotos der vielen Menschen, die durch den Dienst dieser Gemeinde geistlich berührt worden sind. Ganz, ganz klasse. Ein paar Bilder waren ein bisschen lustig, weil das von Leuten sind, die ich kenne und die auch heute unter uns sind, die aber da 10 oder 20 Jahre jünger waren. Das war klasse zu sehen. Genau, also da gab's ein großes Fest, das haben wir gemeinsam und wir haben die Geschichte gehabt, das Erinnern an den Werdegang. Wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind? Und dann haben wir noch was gemeinsam mit diesen Leuten vor 3000 Jahren. Die haben nämlich Gott gelobt für seine Eigenschaften. 6, 13 bis 14. Darauf stand Salomo vor der ganzen Versammlung, kniete nieder, hob seine Hände zum Himmel und betete. Herr, Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleicht. Eigenschaft Gottes, einzigartig. Es gibt keinen Gott, der dir gleicht, weder im Himmel noch auf der Erde. Du erfüllst deine Versprechen. Gott ist treu. Und du bist allen denen mit großer Liebe treu, die dir gehorchen. Gott ist Liebe. Und die bereit sind, von ganzem Herzen deinen Willen zu tun. Gott hat einen Willen. Gott ist kein willenloser Gott. Gott ist nicht irgendwo ferne, sondern Gott ist involviert hier und er hat einen Willen für uns und hier und heute. Wie ist das mit Gottes Eigenschaften? Was sind Gottes Eigenschaften, die für dich und für diese Gemeinde wichtig sind? Erzählt mal, was sind Gottes Eigenschaften, die dieser Gemeinde geholfen haben, dahin zu kommen, wo wir heute stehen? Treue. Gottes Treue. Gottes Treue. Durch dick und auch durch dünn. Denn es war ja nicht immer dick, es kam auch mal dünn. Ja. Was noch? Welche Eigenschaft Gottes, sagt ihr, das hat was mit uns, ja. Die Herzlichkeit. Gott ist herzlich und deswegen können wir auch herzlich sein. Ja. Ja. Okay? Was noch? Eigenschaften Gottes, die mit uns als Gemeinde was zu tun haben, die uns geholfen haben, dahin zu kommen, wo wir heute stehen. Ja. Gott ist ein ermutigender Gott. Der macht uns Mut. Der macht uns mutig. Was noch?
Liebe.
Gottes Liebe. Wie hat, was hat das mit uns zu tun?
Er liebt uns so, wie wir sind.
Ja, er nimmt uns einfach an und liebt uns so, wie wir sind. Und wir haben ja alle irgendwo unsere rauen Kanten und die Sachen, die halt nicht so toll sind, ne? Ja. Und was noch?
Langmütig. Was?
Ja, langmütig, genau. Ich bin noch bei der Liebe, aber langmütig auch, genau. Mit der Liebe, okay, Gott liebt uns so, wie wir sind und weiter?
Barmherzig.
Ja, wir sind noch bei der Liebe. Was hat das noch mit uns zu tun? Gottes Eigenschaft, dass er Liebe ist. Ja, er füllt uns mit Liebe und wenn wir überfließen, dann können wir diese Liebe anderen weitergeben, nämlich den Menschen, die wir erreichen möchten. Ohne seine Liebe hätten wir nichts zu geben. Aber weil er uns auffüllt, haben wir was weiterzugeben an diese Welt, die nach Liebe hungert, nach wirklicher, wahrer Liebe. Ja. Und seine Liebe ist Vorbild für uns, Liebe zu den Verlorenen zu haben. Ja. Weil er uns gesucht hat. Und so dürfen wir jetzt die verlorenen Schafe suchen. Langmut hast du gesagt, ja, ja. Ich brauche manchmal die Langmut Gottes, seine Geduld. Manche Sachen muss ich nicht nur zweimal oder dreimal hören, sondern noch ein bisschen öfter. Ja, eine Zugfahrt, die ich hier nach Göppingen zum Predigen gemacht hatte, wo ich falsch aus einem falschen Bahnhof ausgestiegen bin. Diese Lektion musste ich auch zweimal lernen. Also die Langmut Gottes und auch die Langmut dieser Gemeinde mit mir. Es ist toll. Ja. Noch was? Noch irgendeine Eigenschaft von Gottes? Die, wo ihr sagt, das tut was mit uns, das hat uns geholfen, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Bitte?
Vergebung.
Vergebung. Ja, Vergebung. Denn da, wo zwei Menschen zusammen sind, jetzt fangt nicht weiter an und sagt, da ist Gott mitten unter ihnen, sondern da, wo zwei Menschen zusammen sind, auf der Erde, da geschieht auch Sünde. Weil wir sind alle Sünder. Nur gerettet durch Gottes Gnade. Und wo zwei Menschen zusammen sind, da ist der eine mal egoistisch, der andere mal neidisch, der andere ist mal was weiß ich. Und da brauchst du dann Vergebung. Ja. Gottes Vergebung.
Freiheit zur Vielfalt.
Freiheit zur Vielfalt, ja. Weil Gott gibt uns so viele Möglichkeiten und Gott ist ein kreativer Gott, der hat euch unheimlich viel Kreativität gegeben. Ja, wenn wir das gestern gesehen haben, was da alles zusammengekommen ist und was ich auch bei euch beobachte, wenn ich euch besuchen komme, das ist einfach toll. Da ist Kreativität da. Das ist nicht eure Kreativität, sondern es ist die Kreativität des Schöpfers, des Creators, der uns das gegeben hat. Euch das gegeben hat. Ja, ich möchte das jetzt machen, was der Salomo da gemacht hat. Ich möchte Gott für seine Eigenschaften danken. Können wir dazu aufstehen, wenn ihr könnt? Gott, wir möchten dich anbeten als den einzig wahren Gott. Als den Gott, der real ist, der wirklich ist und der nicht fern ist, sondern der sich involviert in unser Leben, auch hier mitten in Göppingen. Gott, ich möchte dich anbeten als den Gott der Liebe, der uns so liebt, obwohl wir manchmal so unliebenswert sind. Aber deine Liebe ist bedingungslos. Du hast sie in Jesus Christus gezeigt und diese Liebe, die füllt mein Herz. Und wenn mein Herz überläuft mit deiner Liebe, dann kann ich diese Liebe auch weitergeben. Gott, du bist so geduldig mit uns, wo wir manchmal so ungeduldig mit unseren Mitmenschen sind und so ungeduldig mit dem Fortschritt und dem Wachstum und den guten Dingen, die wir eigentlich sehen möchten. Herr, lass uns von deiner Geduld lernen. Gib uns Geduld. Danke, dass du geduldig mit uns bist. Danke, dass du sanftmütig mit uns bist, weil wir manchmal hartherzig sind und stur sind. Du bist langmütig. Du hältst uns aus. Gott, und deine Barmherzigkeit, uns zu vergeben, das möchten wir auch praktizieren, dass wir unserem Nächsten vergeben, weil du uns vergeben hast. Deswegen können und dürfen wir vergeben. Gott, wir loben dich für deine Eigenschaften, wir loben dich für deinen Heilsplan, wir loben dich für das, was du bist. Unser Gott, unser himmlischer Vater. Amen. Ja, Kapitel 5, 13. Vor 3000 Jahren, die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewiglich bestehen. Das haben wir heute auch schon gemacht, für Gott singen. Wir sind jetzt nicht Tausende und Zigtausende, so wie das Volk Israel vor 3000 Jahren. Deswegen haben wir nicht so viele Instrumente und sind nicht so laut. Aber wisst ihr was? Das Lob Gottes, das wird nicht gemessen an der Musikqualität. Das Lob Gottes wird gemessen am Herzen derer, die Gott loben. Und wenn ich mit meiner Mutti in diesen Tagen, wo ich sie jeden Tag besuchen kann im Pflegeheim, wenn ich ihr dann einen Ausdruck bringe von einem Gemeindelied, was sie früher immer gesungen hat, sie war ja zig Jahre auch im Chor, bis ihre Stimme versagte, und sie dann mit ihrer zerbrechlichen, furchtbar leisen Stimme versucht, diese Worte zu singen. Wisst ihr, das ist Lob Gottes, was vor den Thron Gottes kommt. Da kannst du keinen Opernsänger mit vergleichen. Wenn der nicht mit Herz singt, dann ist das einfach nur Luft aus dem Mund heraus. Kein Lob Gottes. Ja. Und wir werden sicherlich nachher noch mehr Lob Gottes singen, ne? Kapitel 6, 41. Die dir vertrauen, sagt Salomo, die dir vertrauen, sollen sich an deiner Güte freuen. Ist hier jemand da, der Gott vertraut? Vertraut ihr Gott? Ja? Dann dürft ihr euch an Gottes Güte freuen. An Gottes Güte dürfen wir uns freuen. Die dir vertrauen, sollen sich an deiner Güte freuen. Auch ihr habt sehr viel Vertrauen in Gott gesetzt bei der Gründung und der Entwicklung dieser Gemeinde. Allein das Vertrauen auf Gott, das ihr gehabt habt, zu sagen, wir gründen eine neue Gemeinde. Wow! Und das Vertrauen, was ihr auf Gott gesetzt habt, dass ihr Ausstattung und Technik und alles Mögliche gekauft habt und renoviert habt und so viel investiert habt, Vertrauen auf Gott. Und immer wieder Aktionen gewagt, um Menschen zu erreichen. Immer wieder Aktionen gemacht, um Gemeindegliedern zu helfen, dass sie geistlich wachsen. Im Vertrauen auf Gott. Das hat viel Zeit gekostet. Im Vertrauen auf Gott habt ihr nicht das Handtuch geschmissen, auch wenn Dinge manchmal schlecht gingen. Und auch wenn ihr euch vielleicht manchmal danach gefühlt habt, das Handtuch zu schmeißen. Das ist menschlich, das ist normal. Im Vertrauen auf Gott habt ihr eure Zeit und eure Gaben, eure Kreativität geopfert. Vielleicht auch Pläne, die ihr sonst gehabt habt, berufliche Pläne, Pläne von irgendeinem Hobby, Pläne von irgendwelchen Reisen, wo ihr gesagt habt, nein, die Gemeinde braucht mich. Ich stelle das hinten an. Im Vertrauen auf Gott opfere ich das, weil ich glaube, dass Gott das vermehren möchte. Im Vertrauen auf Gott habt ihr euer Geld in diese Gemeinde investiert. Im Vertrauen auf Gott habt ihr jetzt auch die Selbstständigkeit beim Gemeindebund beantragt und bekommen. Das ist ein Vertrauensschritt. So wie der Text sagt, die, die dir vertrauen, sollen sich an deiner Güte erfreuen. Erfreut euch an Gottes Güte. Ihr habt Vertrauen gezeigt, über 30 Jahre. Ihr dürft euch erfreuen an Gottes Güte, wie er segnet, wie er Menschen durch eure Arbeit in sein Reich bringt, wie Menschen getauft werden, wie er seine Gemeinde durch euch baut, wie er euch Kraft und Mut schenkt, wie er euch eure Fehler vergibt und wie er euch auch begleitet auf den schwierigen Wegen, die es manchmal zu gehen gibt. Und dann möchte ich einen Vers lesen, Vers 6,33. Alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten. Das ist Teil des Gebets von Salomo. Alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten, so wie dein Volk der Israeliten es tut. Alle sollen erkennen, dass dieses Haus, also der Tempel, den Salomo gebaut hat, das ich gebaut habe, deinen Namen trägt. Mit anderen Worten, sie sollen erkennen, dass du in diesem Tempel wohnst. Ja. Alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten. Das begegnet man im Alten Testament selten. Ein Interesse am Wohlergehen von Menschen, die nicht zu Gott gehören. Die ferne von Gott sind. In dem Fall alle Menschen, die nicht zum Volk Israel gehörten. Da ist ein Interesse da, dass es ihnen wohlergeht. Und dass sie Gott erkennen sollen. Ihr habt auch Interesse am Wohlergehen der Gottesfernen. Das Interesse ist bei ganz vielen ganz stark da. Auch ihr möchtet, dass die Menschen, die ferne von Gott sind und die Jesus noch nicht als ihren Erlöser kennen, dass sie Kinder Gottes werden. Denn das ist nun wirkliches Wohlergehen, das ist Leben in Fülle. Das gibt es nicht in der Gottesferne. Das gibt es nur im Einklang mit unserem Schöpfer. Der kann wirkliches Leben schenken. Leben mit Ziel, Leben aus seiner Kraft, Leben mit einer Hoffnung, die nicht nur eine Wunschvorstellung ist, sondern ein Vertrauen und ein Zutrauen, dass Gott das hält, was er verspricht. Und dass am Ende wir bei ihm sein werden. Und dass all das Schlechte und Negative, was uns immer noch wieder belastet, dann weg sein wird. Und dass es einfach nur pure Freude sein wird. Und es ist interessant, wie Salomo in seinem Gebet 959 vor Christus einen Weg beschreibt, wie Menschen in der Gottesferne Gott erkennen und achten können. Und das möchte ich euch kurz mal aufzeigen. Wenn Fremde, die nicht zu deinem Volk, das ist sein Gebet an Gott, wenn Fremde, also Nicht-Israeliten, die nicht zu deinem Volk der Israeliten gehören, von deinen großen Namen und deinen gewaltigen Wundern hören und von deiner Macht aus fernen Ländern hierher kommen und zu diesem Haus gewandt beten, dann, was dann? Wenn die also kommen, und die hören von Gottes großen Taten oder erfahren Gottes große Taten, dann bittet er um Folgendes. Dann höre sie im Himmel, wo du wohnst, und gib ihnen alles, worum sie dich bitten. Mit anderen Worten, wenn ein Nichtgläubiger, wenn einer, der in der Gottesferne lebt, sich zu Gott wendet und um Gott um etwas bittet, dann ist das Gebet Salomos: Bitte Gott, erhöre das Gebet, obwohl der Mensch gar nicht dein Kind ist. Und warum? Denn alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten. Alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten, so wie dein Volk, der Israeliten, es tut. Alle sollen erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, deinen Namen trägt, mit anderen Worten. Sie sollen erkennen, dass du in diesem Tempel wohnst. Also nochmal. Salomo sagt: Gott, bitte erhöre das Gebet von Ungläubigen, damit sie realisieren, dass du real bist, dass du der wahre Gott bist. Und da möchte ich euch herausfordern heute Morgen. Und ich verspreche, ich werde das bei meiner Rückkehr in Peru auch machen. Ich würde euch herausfordern, das zu tun, worum Salomo da betet. Menschen zu helfen, die in Gottes Ferne leben, in einer Notsituation, die sie erleben, sich zu Gott zu wenden und einen Gott anzubeten, an den sie eigentlich nicht glauben. Und dann zu erwarten, dass Gott antwortet und dass Gott sich als der wahre Gott herausstellt. Es kann sein, dass sie das alleine machen, aber es ist, glaube ich, noch viel direkter, wenn sie bei dir irgendwas in der Arbeit oder ein Nachbar dir irgendwas erzählt, irgendeine schwierige Situation mit den Kindern oder mit der Gesundheit oder irgendwas, und du dann anbieten kannst, wenn du möchtest, kann ich dafür beten. Wo sollen wir dafür beten? In den seltensten Fällen, glaube ich, wird das abgelehnt werden. Und wenn es abgelehnt wird, auch kein Problem. Gar kein Problem. Also mir ist es noch nie abgeschlagen worden, diese Bitte. Aber bietet das doch an, wenn jemand eine Notsituation euch mitteilt oder eine wichtige Entscheidung euch mitteilt, die er treffen muss, die schwierig ist. Bietet einfach an, wenn du möchtest, kann ich dafür beten. Und wenn es möglich ist, gleich dort mit der Person. Und Salomo kannte Jesus noch nicht, der war ja noch nicht gekommen, aber ich würde euch vorschlagen, ihr betet zu Jesus, nicht zu Gott, denn das macht den Unterschied. Alle Leute glauben irgendwo an Gott oder irgend so ein göttliches Wesen. Der Unterschied ist Jesus Christus. Betet also zu Jesus. Ich würde euch herausfordern, das zu probieren. Ihr dürft mich gerne fragen, ich gehe jetzt nach Peru und wir ziehen um, und das heißt, ich werde ganz neue Nachbarn haben. Wir haben schon einen Plan, dass wir die einladen wollen zum Grillen, und irgendwann werden die Vertrauen haben und auch uns irgendwas erzählen, was schwierig ist. Und dann möchte ich mich daran erinnern, jetzt beten anbieten, damit sie Gottes Macht erfahren können, denn alle Völker der Erde sollen Gott erkennen. Sie sollen Gott erkennen und achten. Alle Menschen in Göppingen, alle Menschen in Peru, alle Menschen auf dieser Erde. Ich würde gerne Gott darum bitten, dass er uns dabei hilft, weil wir können es nicht machen. Salomo hat darum gebeten, dass Gott diese Gebete erhört. Gott schuldet diesen Ungläubigen nichts, aber es ist eine Art und Weise, wie er sich Ehre erbringen kann und wie er etwas tun kann, was sein Reich ausbreitet. Jesus, dieses Beispiel von Salomo ist überraschend. Und wir möchten das so als Vorbild nehmen und für Menschen in Notlagen und schwierigen Situationen beten, auch wenn sie dich gar nicht kennen. Bitte gib uns bitte erinnere uns daran, dass wir das nicht vergessen. Bitte gib uns dann den Mut, das anzubieten. Bitte gib uns die Gnade, dass die Bitte nicht abgeschlagen wird, und gib uns die richtigen Worte, wenn wir dann zu dir beten, dass das Gebet auch verständlich ist, dass wir nicht auf Kananäisch beten. Und dann, Herr, dann bitten wir so wie Salomo: Bitte erhöre das Gebet und zeige dich und erweise dich als der wahre Gott, damit alle Völker dich erkennen und achten. Amen. Ich bin gespannt, was Gott da tun wird. Interesse am Wohlergehen der Gottesfernen. Und froh sein über das Gute, was Gott geschenkt hat. Der Salomo 7,10. Am Ende dieser Feier schickte Salomo das Volk wieder nach Hause. Alle waren froh und glücklich. Die waren bestimmt auch ein bisschen müde. Die haben nämlich zigtausend Opfer gebracht. Von euch sind auch einige richtig müde. Ihr habt richtig hart gearbeitet. Ich würde vorschlagen, wir helfen am Ende alle beim Aufräumen, oder? Ne? Das wäre doch gut. Ja. Ja, alle waren froh und glücklich, weil der Herr David Salomo und seinem Volk so viel Gutes getan hat. Ich glaube, wir finden uns da auch wieder. Am Ende dieser Jubiläumsfeierlichkeiten, dieses Wochenende, sind wir froh und glücklich für das, was Gott unter uns getan hat. Ja, das ist so, was wir mit den Leuten vor 3000 Jahren gemeinsam haben, 959 vor Christus. Aber wir haben auch noch was besser. Was haben wir besser als die? Ja, die haben einen Tempel gebaut. Ne? Das war ein ziemlich kompliziertes Gebäude. Schon schwierig. Und irgendwie war das so, den Tempel brauchte man damals, gerade so für die Menschen und für ihr theologisches Verständnis. Und so hatte das Gott angeordnet. Gottes Gegenwart für das Volk Gottes damals war irgendwo an einen räumlichen Ort begrenzt. Nicht, dass sie auch nicht geglaubt haben, dass Gott überall ist, aber so diese Begegnung mit Gott und dieses Lob Gottes und so, irgendwo musste man da an einen besonderen Ort sein. Das hatte Gott schon so gesagt. Und wir? Müssen wir hier in der Gemeinde sein, um Gott zu loben und Gott anzubeten? Nö. Kannst du im Bett machen, kannst du am Auto machen, am Klo, kannst du überall machen. Weil Gott überall ist und er hört dich überall. Ja, Gott ist nicht begrenzt. Im Gegenteil, Gott selbst durch den Heiligen Geist lebt in jedem Gläubigen. Das haben die Leute in Israel damals nicht gehabt. Da gab es einige wenige Könige oder Propheten, auf die dann der Geist Gottes kam. Das wird dann ganz speziell im Alten Testament erwähnt. Im Neuen Testament? Alle Kinder Gottes haben den Heiligen Geist. Der lebt in uns. Die dritte Person der Dreieinigkeit. Wow. Ja, und dann haben die, Kapitel 5, Vers 4, dann brachte der König und das ganze Volk dem Herrn Schlachtopfer. Sie opferten 22 Rinder und 12 Schafe. 220 Rinder und 120 Schafe. 2200 Rinder und 1200 Schafe. 22.000 Rinder. Und 120.000 Schafe. So, jetzt kommt ihr. Jetzt kommen wir. Haben wir es besser? Wow. Könnt ihr euch das Blut vorstellen? Die Kosten? Die Arbeit? Und manchmal haben wir keine Zeit für den Herrn und sagen, nee, Herr, ich bin so beschäftigt, ich will jetzt nicht was in der Gemeinde machen, lass mich mal in Ruhe. Also wirklich, uns geht's doch gut, oder? Als Gemeinde des Neuen Testamentes. Weil Jesus unser perfektes Opfer ist. Ein für alle Mal ist der am Kreuz für uns gestorben. Wir brauchen keine Tiere mehr opfern. Wir brauchen auch keine Reinheitsgebote mehr zu befolgen, weil er uns gereinigt hat. Er hat uns geheiligt. Dank Christus. Kapitel 6, 41. Und nun, Herr, betet der Salomo weiter, und nun, Herr und Gott, komm und nimm deinen Ort der Ruhe ein. Also den Tempel, den er gebaut hat und auch das Besondere, da wo die Bundeslade dann ist. Nimm deinen Ort der Ruhe ein, du und die Bundeslade, das Zeichen deiner Macht. Deine Priester, Herr und Gott, sollen uns deine Rettung vermitteln oder dein Heil oder deine Hilfe vermitteln. Deine Priester, Herr und Gott, sollen uns deine Rettung vermitteln. Ihr seid alle Priester. Gott hat uns in der Gemeinde Jesu Christi zu Priestern und Königen berufen. Wir dürfen mit ihm regieren und wir dürfen diesen Dienst des Heils vermitteln. Jeder darf den ausführen. Wir haben keine besondere heilige Klasse der Pastoren und Prediger oder Missionare. Wir sind alle gleich vor Christus, weil wir alle Geistesgaben haben und wir alle dienen dürfen. Das gab es damals nicht. Da gab es einen kleinen Stamm und die durften ins Heiligtum und die durften Gottes Heil vermitteln und die durften Opfer bringen und die durften anbeten und sonst niemand. Was ein Vorrecht für uns, dass wir das dürfen. Und dass wir es nicht nur dürfen, sondern dass wir es gut können, weil uns Gottes Geist diese Geistesgaben gibt, damit wir auch einen guten Job machen können. Da sind wir schon besser dran, ne? Ja, alle dürfen mitarbeiten. Und als letztes, 7,17, Gott sagt, wie ich bereits deinem Vater David versprach, sagt er zu Salomo, du wirst stets einen Nachfolger haben, der über Israel herrscht. Das Versprechen, was Gott damals David gegeben hatte, war, einer deiner Nachkommen wird ewiglich auf deinem Thron sitzen. Und die haben damals noch auf den Messias gewartet, den ultimativen Nachkommen Davids, den Messias, der dann auch für ewig regieren sollte. Und der ist jetzt schon gekommen. Der wurde erhöht, der wurde mit einer Dornenkrone gekrönt und starb für die Sünden der Welt. Und als er auferstand, fuhr er auf zum Vater und sitzt dort zur Rechten und regiert. Das ist der Nachkomme Davids, der ewiglich regiert. Und auf den warten wir noch, dass er ein zweites Mal wiederkommt. Aber dann in Pracht und Herrlichkeit. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und dann werden wir feiern. Dann werden wir ihn anbeten. Und dann wird alle Welt erkennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und alle Knie werden sich beugen vor ihm. Und wir werden auf seiner Seite sein. Darauf warten wir noch. Und bis dahin gibt es noch was zu tun, deswegen hat uns Gott noch hier gelassen. Und deswegen diese 30, da hoffe ich, hängt irgendwann mal ein Schild mit 40 und mit 50 und noch mehr, weil wir haben noch was zu tun. Und wenn der Herr kommt, dann ist auch gut. Lieber heute als morgen. Aber wenn er erst in 10 Jahren kommt, dann wollen wir hier nur 40 aufhängen. Ne? Uns geht es doch besser als den Leuten damals. Aber wir sind mit ihnen verbunden, weil sie den gleichen Herrn dienen, weil sie auch eine Gemeinde gebaut haben. Aber wir sind so viel näher dran an Gott, so viel näher an Christus, so viel näher am Himmel. Und wir haben den Heiligen Geist in uns wohnen. Was ein Vorrecht. Ja. Und dieser Heilige Geist wird uns befähigen, auch die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre oder wie auch immer, was der Herr entscheidet, seinen Dienst hier in Göppingen zu tun. Das wünsche ich euch, dass ihr mutig vorwärts geht. Der Herr ist mit euch. Amen.